Mit dir mal ein bisschen. Na, ich glaube, die stellen wir lieber runter. So, ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, aber ich merke gerade, ich habe meine Bibel nicht da, auch noch meine Bibel. Das ist, wenn man wieder alles so auf einmal hat. So, jetzt sind die Kinder auch weit genug von mir weg, jetzt darf ich endlich diese Maske abnehmen. Ich habe euch, lass mal ganz außer Atem, ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die eigentlich zwei Geschichten sind. Zwei Geschichten, die ich in der letzten Zeit erlebt habe. Und ich habe die ganze Woche darüber nachgedacht und habe gedacht, ich werde euch die erzählen. Die Kerstin meinte vorhin, als es darum ging, dass jemand Erfahrungen erzählt, dass keiner was sagt, wo ich so gedacht habe, ja, normalerweise wäre ich ja aufgestanden, aber jetzt ist meine Erfahrung mit in dieser Geschichte drin. Deswegen konnte ich die ja vorhin nicht erzählen. Ihr seht jetzt gleich ein Bild, der Thomas, schaut mal. Kennt ihr so eine Pflanze? Das ist ein Fuchsienbaum. Das hat nichts mit dem Fuchs zu tun. Aber es ist ein Fuchsienbaum, so heißt diese Blume. Und ich habe letztes Jahr zwei von solchen Bäumchen von unserem Nachbarn geschenkt bekommen. Ich habe mich total gefreut. Und ja, wie das dann so ist, wenn der Herbst kommt und der Winter, muss man solche Pflanzen in den Keller oder... Ja, hier müssen wir erst mal warten. Dann müssen solche Pflanzen in den Keller gestellt werden, damit sie nicht erfrieren. Nun ja, ich habe sie in den Keller gestellt, aber ich war etwas nachlässig. Ich habe vergessen, sie zu gießen. Was meint ihr, was passiert ist, als ich sie im Frühjahr aus dem Keller geholt habe? Hat jemand eine Idee? Johanna?
Getrocknet.
Genau, das ist der richtige Begriff. Sie waren getrocknet. Also Blätter waren so, na, irgendwie wären die zwei sich da hinten nicht ganz einig. Oh, halt ihr nicht den Mund zu. Ja, das gehört dazu, wenn man Kinder in der Gemeinde hat. Wie gesagt, Blätter waren an meinem Bäumchen nicht mehr dran. Und ich habe das Bäumchen natürlich damals auch nicht fotografiert, weil das ist nicht mein Bäumchen, das habe ich im Internet rausgesucht, damit ihr euch vorstellen könnt, wie es aussieht. Ja, und nun stand ich da mit meinem Bäumchen. Trocken. Keine Blätter. Die Äste konnte so abknicken. Der Peter und unser Nachbar haben mich angeguckt. Das wird nichts mehr. Und mir war das peinlich. Ich habe das geschenkt bekommen. Aber es war auch so dieses, das werden wir doch mal sehen, ob das nichts mehr wird. Dann haben wir oben ein Stück abgeschnitten, guckt der Nachbar, das wird nichts mehr. Das war alles trocken. Also habe ich kurzerhand die Schere genommen und habe es unten abgeschnitten. Das nächste Bild. Natürlich wusste ich nicht, dass ich euch irgendwann diese Geschichte erzähle, deswegen muss ich das jetzt so machen. Ihr seht dort diesen Stock. Seht ihr den? So trocken. Und nur dieser Stock, das andere ringsrum müsst ihr euch wegdenken, stand in meinem Blumentopf. Und dann habe ich es rausgestellt. Der Peter sagt noch zu mir, ich gieße das nicht, das brauchst du nicht denken, das wird sowieso nichts. Also habe ich es alleine gegossen, habe es gepflegt und verratet es niemand, ich habe sogar mit ihm gesprochen. Und ich habe einfach ganz fest daran geglaubt und gehofft, dass es vielleicht doch noch was wird. Und auf dem Bild seht ihr das ja schon. Ne? Das ging dann los, plötzlich kamen so kleine grüne Zweigchen raus und ich so, ha, da tut sich was. dann war meine Hoffnung noch größer, dass es vielleicht doch noch ein bisschen nicht ganz so peinlich wird dem Nachbarn gegenüber. Das nächste Bild. Und das ist der Stock heute. Und mein Nachbar war da und hat ihn gesehen und meinte, jetzt ist er noch schöner wie meiner. Also er war ganz begeistert und ich war ganz glücklich. Und ich habe dort so gemerkt, wenn man was sich ganz fest vornimmt, man braucht Geduld, man muss was dafür tun und man muss dran glauben und hoffen. Das ist die erste Geschichte, die ich euch erzähle. Die zweite Geschichte ist noch gar nicht lange her. Auch da war ich wieder etwas nachlässig. Normalerweise dürfen wir auf Arbeit keine Ringe tragen. Ich bin jetzt hauptsächlich im Büro und nicht oft auf Tour und dann vergisst man sowas auch mal. Und ich habe hier einen Ehering, den der Peter und ich uns in Bali damals zur Silberhochzeit gekauft haben. Und an dem einen Tag, ich habe so die Angewohnheit, wenn ich mir was ganz Wichtiges merken muss, schiebe ich den Ring von der rechten Hand auf die linke Hand. Und ich komme beim Patienten raus und ich wusste noch, ich hatte früh noch gedacht, du musst deinen Ring abnehmen, weil du Tour fährst, und will meinen Ring nehmen und denkt noch so, hast gar keinen Ring dran, hast ihn wirklich abgenommen. Ich dachte, ich hätte es vergessen abzunehmen, okay, der liegt zu Hause. Hab mir nichts dabei gedacht, habe meine Tour gefahren, war im Büro. Wie ich nachmittags nach Hause kam, will ich mir meinen Ring anstecken, gehe dahin, wo er immer liegt. Kein Ring. Habe ich mir noch nichts weiter dabei gedacht. Manchmal mache ich ihn auch im Auto ab und lege ihn vorne in das Kästle rein, wenn ich es wieder mal vergessen habe, den zu Hause abzunehmen. Ich habe das Auto durchsucht. Kein Ring. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich traurig war? Der Ring war schon was Besonderes. Aber ich habe mir immer noch nicht so großen Kopf gemacht. Ich habe darum gebetet, dass der Ring wieder auftaucht und gedacht, ach, ich warte. Habe beim Patienten nachgefragt, die waren ganz süß, die haben den Staubsaugerbeutel auseinandergenommen. Die haben den Müll durchsucht, wo die Handschuhe drin waren, weil sie dachten, vielleicht habe ich es mit dem Handschuh ausgezogen. Die eine Patientin war so, da habe ich mich hinterher schon, da hätte ich es gar nicht erzählen sollen, die hat sich da so drüber aufgeregt, weil sie selber mal eine Uhr verloren hat, die ihr sehr wichtig war. Und die hat so mit mir mitgelitten, die hat mehr gelitten wie ich. Und die Zeit verging, es waren dann schon 3 Wochen. Man vergisst sowas auch, ich habe meinen alten Ehering dann wieder dran gehabt. Und dann habe ich wieder mal so im Auto gesessen und habe so meinen Ring, habe so gedacht, ach lieber Gott, ich hätte ihn schon gern wieder gehabt. Aber es ist eigentlich auch nicht so wichtig. Ist es für Gott wichtig? Und ich habe einfach nur so drüber nachgedacht, dass es Gott vielleicht gar nicht so wichtig ist, dass der Ring zurückkommt. Ist halt so, war ich nachlässig, war ja selber schuld. Einen Tag später bingt mein Handy früh und es kommt ein Bild. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob ihr das sehen könnt, weil es vom Handy fotografiert war. Ich denke, das ist doch mein Ring. Und drunter kommt Nachricht von meiner Arbeitskollegin, Daniela, das ist doch dein Ring. Und ich sofort ihr geschrieben, ja, wo hast du den Ring, wo kommt das her? Und dann hat die mir erzählt, wie sie dann im Büro war. Wir haben eine Patientin und ich sage es euch so, wie es ist, ich weiß nicht, wie dieser Ring zu dieser Patientin gekommen ist, weil bei der war ich an dem Tag gar nicht. Also entweder habe ich den Ring schon den Abend vorher verloren und habe es nicht gemerkt. Wir wissen es nicht. Und wie der bei ihr in die Waschmaschine reingekommen ist, das wissen wir auch nicht. Den hat ihre Putzfrau in der Waschmaschine gefunden. Kurze Zeit, nachdem ich ihn verloren hatte. Aber auch sie wusste nicht, dass ich einen Ring suche, weil ich es ihr nicht erzählt habe, weil die ja gar nicht in meiner Tour war. Und sie hat dann alle möglichen Leute gefragt und hat diesen Ring bei sich aufs Fensterbrett gelegt. Und kurze Zeit, nachdem ich im Auto nochmal so drüber nachgedacht habe und mit Gott so, ja, wie gesprochen habe in Gedanken, kam dieses Bild. Und da erzählte meine Kollegin, sie kam an dem früh zu der Patientin und normalerweise sitzt die auf ihrem Stuhl und wartet, dass ihr die Kompressionsstrümpfe angezogen werden. Das kann die alleine nicht, das sind so ganz feste Strümpfe. Und an dem früh stand sie an ihrer Anrichte und hat Nüsse geknackt. Warum auch immer, weil Backen fangen wir erst im November an. Und Petra stellt sich so zu ihr, guckt aufs Fensterbrett und sagt, das ist doch der Ring von der Daniela. Und da guckt sie und sagt, ich weiß nicht, wem der Ring gehört. Ihre Tochter hatte schon gesagt, wenn sich bald jemand meldet, nehme ich ihn, der ist schön. Und Petra war natürlich, hat dann mir gleich ein Foto geschickt und an dem gleichen Tag habe ich mir dann abends noch bei ihr meinen Ring geholt. Warum erzähle ich euch das? Kann sich jemand vorstellen, warum ich euch das erzähle, die Älteren? Keine Idee? Die zwei Geschichten waren für mich so ein Zeichen dafür, was für uns wichtig ist im Glauben. Und zwar habe ich auch zwei Bibeltexte. Der eine steht in Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und eine Überzeugung von der Tatsache, die man nicht sieht. Und da musste ich an meine Fuchsie denken. Ich habe einfach gehofft und geglaubt, dass da vielleicht doch noch was passieren kann. Und wenn wir hoffen und glauben, dass Jesus bei uns ist, dann ist das das Beste, was wir machen können. Aber das ist nicht das Einzige, da kommt auch noch was dazu. Was habe ich denn gebraucht? Ich habe Geduld gebraucht. Die Fuchsie, das ging nicht von heute auf morgen, das ließ ich jetzt so schnell erzählen. Das waren Wochen, bis dann der erste Spross dort an der Seite rauskam und bis sie dann endlich die erste Blüte aufgegangen ist. Ihr glaubt gar nicht, wie ich darauf gewartet habe. Am liebsten hätte ich die Blüte aufgezogen. Aber ich musste Geduld haben. Und in Sprüche 14, Vers 29... Moment, 14, Vers 29. Der Langmütige, also der Geduldige, ist reich an Einsicht. Und das ist so das, was ich euch mitgeben möchte, der Geduldige. Wer von euch ist denn geduldig? Oh, es meldet sich keiner von den Erwachsenen. Wer von euch kann sagen, dass er geduldig ist? Dreht euch mal um. Ach, guckt mal, da ist eine alte Schwester, die ist, da sagt der Mann, dass sie geduldig ist. Die Andrea kann auch von sich sagen, dass sie geduldig ist. Das ist eine Eigenschaft, das haben ganz wenig Leute. Und gerade jetzt Nelly, für dich, Nelly, es dauert eine Weile, bis man alle Buchstaben kann. Da muss man geduldig sein. Aber du darfst dran glauben und darauf hoffen, dass Jesus dir hilft. Und das gilt auch für euch alle anderen. Wer ist denn jetzt in eine neue Klasse gekommen? Auch für euch fängt ein neues Schuljahr an, genauso auch wie jetzt für die Nelly die Schule angefangen hat. Und ich möchte jetzt einfach noch zusammen mit euch beten. Ich möchte, dass die Gemeinde aufsteht, dass ihr nach vorne mitkommt, die Kinder nach vorne. Kommt mal mit vor. Stellt euch mal alle noch hier vorne hin. Auch die, die in den Kindergarten gehen. Das ist gar nicht anders, weil auch für euch hat ein neues Jahr angefangen. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es ganz, ganz wichtig, dass Jesus auf euch aufpasst. Ihr zwei dreht euch mal auch noch ein bisschen mit rum. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du bei unseren Kindern bist. Herr, wir danken dir, dass wir so viele Kinder in der Gemeinde haben dürfen. Auch wenn es manchmal etwas laut zugeht, Herr. Aber auch du hast immer gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Herr, wir danken dir für unsere Kinder. Und wir bitten dich jetzt ganz besonders, wo das neue Schuljahr anfängt. Ein Schuljahr, was irgendwie anders ist als sonst. Wir bitten dich um deinen Schutz. Herr, du weißt, dass diese Masken die Kinder auch behindern. Ich bitte dich, dass du ihnen Kraft gibst, Konzentration gibst, dass sie trotzdem lernen können. Herr, wir wissen, dass du alles in deiner Hand hältst und wir wissen, in welcher Zeit wir leben. Bitte schütze unsere Kinder. Im Namen Jesu. Amen. Nelly? So, setzt euch noch mal ganz kurz hin. Nelly? Das ist für dich.
Als ich heute Morgen zu euch reinkam, wurde ich gefragt, Olaf, hast du was vom Flohmarkt mit? Da meinten die, weil ich mit einer Kiste gekommen bin. Das ist heute meine Gemeindetasche. Ich habe euch verschiedene Sachen mitgebracht. Eine Kokosnuss und einen Nussknacker. Merkt ihr, da passt irgendwas nicht zusammen. Also wenn du versuchst, mit diesem Nussknacker die Nuss zu öffnen, das funktioniert nicht. Entweder ist die Nuss zu groß oder dieser Nussknacker nicht der richtige. Als mir die Gedanken, das, was ich euch heute sagen will, die Gedanken der Predigt durch den Kopf gingen, habe ich meinen Freund Hans-Joachim Vollrath angerufen und habe den gesagt, meinst du, ich kann das in der Predigt sagen? Und da hat er zu mir gesagt, Olaf, das ist nicht ganz einfach. Überleg dir das nochmal. Ich bin der Meinung, der Gemeinde Schweinfurt kann ich das zutrauen. Vielleicht schaffen wir das, dass wir die Nuss knacken. Es ist eine Weile her. Ich glaube, zur Himmelfahrt hatten wir Besuch und sind am Donnerstag, also zum Himmelfahrtstag, haben wir eine große Wanderung bei uns gemacht. Ich habe mir angewöhnt, seit vielleicht 10 oder 15 Jahren, wenn ich unterwegs bin und gehe an irgendeiner Kapelle vorbei. Das hast du ja hier in dieser Region öfters mal, besonders vielleicht, wenn du in den Bergen bist, da gibt es viele Kapellen. Da gehe ich da rein, das ist meistens sehr ruhig da drin, meistens bete ich da drin auch. Und in manchen Kapellen hast du ein Buch drin liegen. Da schreiben Menschen das rein, was sie bewegt. Und in dieser Kapelle am Himmelfahrtstag habe ich das in diesem Buch gefunden. Und das möchte ich euch mal vorlesen. Das ist am 1. Mai geschrieben. Da schreibt, das seht ihr ja an der Schrift, das hat ein kleiner Junge geschrieben, lieber Gott, kannst du mir meinen Hund Willi vielleicht wiedergeben? Ich vermisse sie schon. Vor 3 Wochen, am Karfreitag, ist sie gestorben, genauso wie dein Sohn Jesus gestorben ist. Und ich hoffe, dass Corona bald vorbei ist. Amen. Dein Neo. In einer katholischen Kapelle schreibt so ein kleiner Junge dieses Gebet auf. Da habe ich mich gefragt, ja, erhört der liebe Gott dieses Gebet von dem Neo? Ich weiß nicht, was mit dem Hund geworden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der wieder lebendig geworden ist. Ich möchte mir in den nächsten vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten mit euch Gedanken machen über das Gebet. Der Detlef Schön hat seinen Pfadfindern immer eingeschärft, da gibt es eine Telefonnummer. Da hat er gesagt, die heißt ohne Vorwahl 5015, der Psalm 50, Vers 15. Und da heißt es, bist du in Not, so rufe mich zur Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Trifft das auch für diesen kleinen Neo zu? Der war in Not. Als ich in diesem Buch geblättert habe, habe ich festgestellt, in den letzten 2 Monaten sind dort viele Gebete niedergeschrieben worden, weil die Menschen sich Sorgen gemacht haben. Ich war etwa vor 4 Wochen in Aschaffenburg zur Predigt, da habe ich die gleiche Predigt gehalten. Und da bin ich am Freitagabend nochmal zu dieser Kapelle gefahren, habe in dieses Buch reingeschaut und da habe ich mit Erschrecken festgestellt, in den letzten 2 Monaten sind da nicht viel Gebete reingeschrieben worden. Die Menschen haben gedacht, Corona ist fast Geschichte. Das haben wir im Griff. Und erschreckenderweise haben auch die Gebete, die sie da reinschreiben, nachgelassen. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ja, wie beten denn Menschen? Buddhisten beten überhaupt nicht. Buddhisten meditieren, haben irgendeine stille Zeit. Buddhisten kennen kein Gebet. Wie ist das nur bei den Hindus? Und Hindus gibt es ja sehr viel auf der Welt. Gerhard, du hast das Fleisch gesehen. Was ist das? Eine Gebetsmühle. Also die Gebetsmühle drehst du so. Du hast einen langen Zettel drin. Da ist ein Gebet aufgeschrieben. Der ist hier drin, der Zettel. Und die Hindus sind der Meinung, wenn sie an dieser Mühle drehen, dann sprechen sie ein Gebet. Und wenn sie so drehen, dann können sie vielleicht irgendwas anderes dabei noch machen. Für mich schwierig zu begreifen. Die haben auch riesengroße Gebetsmühlen, da kannst du dran drehen, die drehen sich dann noch lange. Du hast die bestimmt gesehen, Gerhard. Das ist ihre Vorstellung vom Gebet. Und jetzt brauche ich mal 2 Mann. Wenn du in Nepal, wo da Gerhard ja auch warst, in die Berge kommst, hast du die auch gesehen? Dann siehst du oft solche Fahnen hängen. Wenn du weit davon entfernt bist, dann denkst du, ja, die feiern irgendein Fest. Nein, auf diesen Fahnen sind auch Gebete aufgeschrieben. Und sie sind der Meinung, wenn der Wind weht, dann ist das auch eine Art Gebet. Danke. Ich war mit meiner Frau vor einem halben Jahr in Nepal. Wir hatten einen sehr guten Reiseleiter und den habe ich gefragt, wo der uns das alles erklärt hat. Mit dieser Mühle, mit diesen Fahnen, ja, betest du auch zu Gott? Ja. Und da habe ich ihn gefragt, betest du auch für Belange, die dich betreffen, die deine Familie betreffen? Ja, das macht er auch. Nun hat er aber aus meiner Sicht ein riesengroßes Problem. Die Hindus haben nicht nur einen Gott, die haben nicht nur 2 Götter, sondern die haben Millionen von Göttern. Zu wem betet er dann? Das konnte der mir nicht richtig sagen. Aber auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, das persönliche Gebet war für ihn auch wichtig. In meiner Firma habe ich einen Moslem. Das ist nicht nur ein sehr guter Mitarbeiter, sondern auch ein sehr guter Freund von mir. Der ist letztes Jahr um die Weihnachtszeit nach Mekka gefahren, als Pilger. Und da siehst du, den ist sein Glauben wichtig. Und den habe ich Löcher im Bauch gefragt. Über seinen Glauben und über sein Gebet. Und der hat mir vieles verraten, was da vielleicht jemand anders gar nicht sagt. Als ich das erste Mal in Israel war, sind wir aus dem Flugplatz raus, vor dem Flugplatz in unseren Bus eingestiegen und da sollte das losgehen. Und auf einmal, die meisten Busfahrer sind dort Palästinenser, also Moslems, steigt unser Busfahrer wieder aus dem Bus aus. Nimmt so ein Tuch. Legt das hin und dann der Busfahrer, die Taxifahrer auch von solchen Kleinbussen gehen auf solche Teppiche und beten. In Deutschland unvorstellbar, dass du im Bus sitzt und der Busfahrer steigt einfach aus oder der Lokführer steigt aus und betet. Vielleicht muss ich sagen, noch unvorstellbar. Ich weiß nicht, wie das vielleicht in Zukunft mal wird. Jetzt habe ich den Nihat gefragt, Nihat, kannst du mir einen Gebetsteppich von Mekka mitbringen? Und ich möchte keinen für irgendeinen Touristen-Gebetsteppich, sondern einen richtigen, wo ein Moslem drauf betet. Und den hat er mir mitgebracht. Das ist er. Ihr seht, da ist wie ein Pfeil da drauf und wenn der betet, muss der diesen Teppich so hinlegen, dass dieser Pfeil nach Mekka zeigt. Und auch er muss sich nach Mekka ausrichten. Dann muss der zum Gebet so eine Kappe aufsetzen. Und dann betet der. Und da habe ich ihn gefragt, ja, in Deutschland, da weißt du, wo Mekka ist, weil jede Satellitenschüssel zeigt nach Süden. Und dann kannst du dir ja ausrechnen, wo Mekka ist. Wie machst du das, wenn du zum Beispiel in Bergen bist und du hast keine Satellitenschüssel und vielleicht auch keine Sonne? Hat er gelacht, hat mir sein Handy gezeigt. Da gibt es eine App, schaltet er ein. Und er zeigt das genau an, wo Mekka ist. Und da habe ich gedacht, was ist denn nun hier, wenn du betest und hast keinen Teppich dabei oder der Teppich zeigt nicht nach Mekka und du nicht nach Mekka? Da sagt er zu mir, dann ist dein Gebet ungültig. Ungültig, nur weil der Teppich, was weiß ich, nach Norden zeigt. Das hat mich vom Hocker gehauen. Vor 2 Jahren war ich mit Freunden, ich glaube das dritte Mal in Israel. Und ich fahre öfters mit meinem Freund Henry Haibutzki in den Urlaub. Ein guter Adventist und vielleicht auch ein sehr guter Reiseleiter. Und da habe ich gesagt, Henry, wenn wir nach Israel fahren, möchte ich das sehen, was eigentlich ein Tourist nicht sieht. Und das hat er hinbekommen. Wir hatten einen Reiseleiter, der hieß Hesel, war ein bisschen ein sonderbarer Mann, also Autofahren konnte der überhaupt nicht. Also uns manchmal das Herz in die Hosentasche gerutscht. Aber er hat uns viele Sachen gezeigt, die ich halt noch nicht kannte. Wir waren in der Westbank, wir waren auf den Golanhöhen, wir waren auch an Stellen, wo du vielleicht sonst gar nicht hin darfst. Das hat er uns alles gezeigt. Und dann waren wir mit denen in Hebron. Und da hat er in Henry gefragt, er möchte in Hebron für sich eine Zeit haben. Wir waren dort in einer Synagoge, in einem Gebetshaus. Er möchte dort eine halbe Stunde für sich haben. Das heißt, der wollte in diesem Gebetshaus beten. Nun war ich der Meinung, das hier kannte ich, das habe ich ja dieses Jahr kennengelernt. Ja, ein Jude, der kann einfach losbeten. Ist nicht. Das habe ich auch aus Israel mitgebracht, weil es mich sehr beeindruckt hat. Also als erstes Mal musste er ein Hütchen aufsetzen. Das heißt aber nicht Hütchen, sondern eine Kippa. Dann hat er so einen Schal. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Den hat er sich so umgelegt. Und jetzt denkst du, jetzt kann der losbeten. Nein! Dann hat er noch Gebetsriemen. Also das hier ist, ich will das jetzt nicht auseinander machen, weil es geht schwer wieder zusammenzumachen. Die hat er sich um seine linke Hand gewickelt, aber nicht irgendwie planlos, sondern da gibt es eine gewisse Regel. Und dann hat er angefangen zu beten. Und da muss ich euch sagen, als mir Daniel erzählte, wenn er diese Regeln nicht einhält, dann ist sein Gebet ungültig. Was ist, wenn der Hesiel jetzt diese Gebetsriemen vergisst, vielleicht diese Kippa vergisst oder diesen Gebetsumhang nicht umhängen hat, ist dann sein Gebet auch ungültig? Ich habe das den vergessen zu fragen, weil ich wusste da noch nicht die Zusammenhänge mit diesem Moslem, wenn der betet und das passt nicht. Heute würde ich den fragen. Und wenn ich einen Jude treffe, frage ich den auch. Was ist, wenn du da keine Gebetsriemen hast? Wenn du deine Kippa nicht auf hast? Was ist dann mit deinem Gebet? Wie ist das nun bei uns Christen? Können wir einfach so drauf losbeten? Ein guter Adventist kennt das nicht. Das ist ein Rosenkranz. Ich wollte in eine Nonne fragen, in Dauerbischofsheim gibt es ein Kloster. Was hat das mit diesem Rosenkranz auf sich? Ich habe an diesem Kloster geklingelt, aber wahrscheinlich wegen Corona haben die mich nicht reingelassen. Aber ich verspreche euch eins, wenn die ganze Geschichte vorbei ist und die für mich Zeit haben, frage ich die. Mir hat das schon jemand erklärt, also vielleicht so, dass ich habe es nicht richtig begriffen, was das mit dem Rosenkranz, mit den Perlen auf sich hat. Ne? Ich weiß bloß eins, wenn du als Katholik betest, kannst du auch nicht wild drauf losbeten, sondern da gibt es auch gewisse Regeln. Nun könnte man ja meinen, ja, die können es alle nicht richtig. Wie ist denn das jetzt bei uns? Kann ich beten, wie ich möchte? Kann ich beten, wo ich möchte, wie ich möchte? War ich der Meinung. Ist aber auch nicht. Ich war ein junger Kerl, also vielleicht, was weiß ich, 12 Jahre. Da war in Chemnitz, damals hieß das nach Karl-Marx-Stadt, der GK-Präsident, der hieß damals Pearson. Mir ist damals schon aufgefallen, wenn die Deutschland besuchen, die kommen niemals allein. Die sind immer zu zweit oder zu dritt. Entweder haben die Angst oder irgendeinen Grund hat das. Wenn die nach Deutschland kommen, müsst ihr mal beobachten, die kommen nie allein. Und die in diesem großen Adventhaus, als die vorne standen zur Predigtstunde und haben ein Gebet gesprochen, Da stand der Pearson mit seiner Begleitung so da und hat so gebetet. Da habe ich gestaunt, wow, das als der Adventist Nummer 1. Wie betet der denn? Das hat mir gefallen. Als ich das nächste Mal in unsere Heimatgemeinde zum Gottesdienst ging mit meinem Bruder, habe ich auch so gebetet. Und würden ein Gemeindeleiter, der war Bäckermeister, wir würden vielleicht heute sagen, das war ein Adventist vom alten Schlag. Der kam nach dem Gottesdienst zu mir und zu meinem Bruder und hat gesagt, Olaf, so geht das nicht. Wie betest du denn? Nebenbei gemerkt, mir ist auch beigebracht worden, dass du beim Gebet die Augen schließen sollst. Das hat er dann nicht gemacht. Und der hat mir halt dann erklärt, wie ein Adventist in Deutschland zu beten hat. Dann kann man ja sagen, ja, das sind vielleicht, ich bin jetzt 60 Jahre, 50 Jahre her, da haben Adventisten vielleicht noch ein bisschen anders gedickt. Als ich nach Würzburg kam, Würzburg ist ja als eine Gemeinde bekannt, die, sagen wir mal, vieles lockerer sieht wie manche Gemeinden, da bin ich gebeten worden, am Ende der Sabbatschule das Abschlussgebet zu sprechen. Und ich bin noch so erzogen worden, wenn dich da jemand fragt, sagst du ja. Das ist auch heute anders geworden. Mein Onkel hat mir erzählt, in Friedensau hat er gefragt, auch zu diesem Abschlussgebet, ob jemand dieses Gebet spricht. Und als er nach 13 Absagen die Nanni Fritsching gefragt hat, die hat gesagt, ja, Wieland, ich mache das. Auf jeden Fall habe ich ein Gebet gesprochen, so wie ich das immer getan habe. Die Gemeinde hat auch Amen gesagt. Dann war das auch wieder, der Gottesdienst war zu Ende und dann kam jemand zu mir und da war ich ja kein kleines Bübchen mehr und hat gesagt, Olaf, wenn du am Ende der Sabbatschule betest, dann musst du den lieben Gott danken für die Sabbatschule, dass das, was wir besprochen haben, auch hier oben reingeht. Dann hast du dich für die Gaben nicht bedankt, dass die Gaben gesegnet werden. Und hat er gesagt, und dann ist es ganz, ganz wichtig, in dem Gebet solltest du auch dafür bitten, dass der Prediger vom Geist Gottes gesegnet wird. Jetzt weiß ich, wie man betet. Ja, ist denn das richtig? Ist das falsch? Der sagt ja nicht zu mir, Olaf, du musst das und das berücksichtigen. Der meint das ja auch irgendwie gut. Mein Gemeindeleiter damals, der Bäckermeister Rabe, der hat das auch zu mir gesagt, weil er der Meinung war, ja, der Olaf macht da was falsch. Der soll das richtig machen. Und ich möchte eigentlich richtig beten. Ich möchte kein Gebet sprechen, was ungültig ist. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ja, wie betest du denn richtig? Nun müsst ihr euch mal vorstellen, die Jünger kommen zu Jesus und sagen, Jesus, lehre uns beten. Ein Jude konnte beten, die haben viel gebeten. Die gehen zu Jesus und sagen, Jesus, kannst du uns mal beten lernen? Nun stellt ihr euch vor, wenn unser Wolfgang Dorn nach Würzburg kommt, den Wolfgang Dorn kenne ich gut, wir haben vielleicht ein freundschaftliches Verhältnis und ich sage zu dem, Wolfgang, heute Nachmittag musst du dir mal eine halbe Stunde Zeit nehmen für mich. Du musst mir mal lernen, wie man betet. Ich glaube, der denkt, da hat der Olaf irgendwas geraucht, hat er mit Verdünnung gearbeitet, irgendwas ist mit denen heute nicht in Ordnung. Ja? Aber das haben die Jünger Jesus gefragt. Und der hat nicht gefragt, habt ihr irgendwas genommen? Nein, der hat gesagt, also passt auf, so erkläre ich euch das. Und jetzt möchte ich mit euch die Bibel aufschlagen, und zwar in Matthäus 6 und da im Vers 5 bis zum Vers 9. Und da heißt es im Vers 5, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in die Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Möchte ich mal innehalten. Jesus macht hier einen ganz klaren Unterschied zwischen dem guten Gebet und dem schlechten Gebet. Ich weiß noch, in der Gemeinde von meiner Frau, denn ihr Gemeindeleiter, ein ganz lieber, tiefgläubiger Mann. Wenn die irgendeine Feierlichkeit hatten, eine Geburtstagsfeier, haben die den immer gefragt, kannst du beten? Wisst ihr, warum sie den gefragt haben? Der hat Gebete gesprochen, die haben sich gut angehört. Ich möchte den Mann niemals unterstellen, dass er ein schlechtes Gebet gesprochen hat oder irgendwas, was da nicht dazugehört. Aber der hat kein holpriges Gebet gesprochen. Der hat ein Gebet gesprochen, so wie sich das ein Adventist vorstellt. Jesus, ich möchte auch nicht urteilen über, versteht mir nicht, ich möchte mit euch einfach, das habe ich ja gesagt, das ist nicht einfach, diese Nuss zu knacken, dass wir uns Gedanken machen, was ist denn Gebet? Wie sollte ich beten? Ist mein Gebetsleben, eures kenne ich nicht, ist mein Gebetsleben in Ordnung? Im Vers 6, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Die Schwester Weid hat geschrieben, wenn du in der Öffentlichkeit betest, im Gottesdienst, zu Gebetsgemeinschaften, dann sprich kurze Gebete. Als ich mit dem Hans Joachim über meine Gedanken über diese Predigt gesprochen habe, hat er zu mir gesagt, sein Vater war Prediger. Und das war ein Prediger, so wie er mir das immer gesagt hat, ein Seelsorger. Ein Prediger, wie es sich die meisten heute wünschen. Und er hat gesagt, Olaf, mein Vater hat Gebete gesprochen, die haben kein Ende genommen. Und hat er gesagt, und ich hatte als Kind immer in Horror und Angst vor langen Gebeten. Und als er mir das gesagt hat, da habe ich gesagt, Hans Joachim, ich auch. Und ich war immer der Meinung, wenn du mal älter bist, und ich bin jetzt älter, da wird das besser. Auch heute noch, wenn einer so ewig lange Gebete spricht, da tun mir nicht nur die Knie weh, das ist nichts für mich. Jesus sagt hier ganz klipp und klar, wenn du dein Herz ausschütten möchtest, dann mach das zu Hause in deinem Kämmerlein, dann kannst du Gott alles sagen, wirklich alles. Dann kannst du auch Gott Sachen vorbringen, die gehen deinem Prediger nichts an, die gehen deinem Gemeindeleiter nichts an, die gehen vielleicht auch deine Frau nichts an. Du kannst dort alles vor Gott bringen. Und dann der Vers 7 unterstreicht das, was ich gesagt habe. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Warum denkt ihr, dass diese Hindus diese Mühlen, ich habe das da oben aufgemacht und ich habe lange in Nepal gesucht, eine Gebetsmühle zu finden. Ihr seht, die ist nicht mehr neu, sondern die auch benutzt worden ist. Und ich habe auch da oben mal reingeguckt, dieser Zettel ist ewig lang. Wenn du den ausrollen würdest, ich schätze, der reicht mindestens bis hinter zum Fenster. Ewig lang. Ne? Die sind der Meinung, wenn du viel betest, wenn du lange betest, dann bringt das was. Jesus sagt, von den beiden, die gebetet haben, dass einmal der Zöllner und einmal der Pharisäer, wir würden vielleicht heute sagen, einmal der konservative Adventist, der alles richtig machen will, und einmal einer, der seinen Glauben nicht zu ernst nimmt, das waren die Zöllner. Der eine betet ewig lang, der andere schlägt sich auf die Brust und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Das war denn sein ganzes Gebet. Und jetzt müsste doch eigentlich mein Gemeindeleiter, der Bäckermeister sagen, zu diesem Zöllner, ja, in ein Gebet, da musst du erstmal Gott danken. Da musst du dieses, da musst du jenes. Jesus sagt, dieses kurze Gebet, der geht gerechtfertigt in sein Haus. Und da muss ich sagen, wenn du das liest, wenn du das richtig aufnimmst, dann zeigt uns Gott, zeigt uns Jesus, worauf es im Gebet ankommt, auf die innere Einstellung. Unsere Zeit ist um. Ich hoffe, ihr könnt mir etwas folgen. Dass mir das ein großes Anliegen ist, mir persönlich, wie kann ich zu meinem Gott, Wilfried hat uns heute Morgen gefragt, was verstehst du unter Ehrfurcht, unter Furcht Gottes? Wie kannst du vor diesem großen Schöpfergott dastehen? Wie kannst du den ansprechen? Was musst du da beachten? Und mir hat das sehr geholfen, als Jesus, und damit möchte ich schließen, seinen Jüngern sagt, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dieses Gebet können wir alle. Er spricht diesen Schöpfergott als unseren Vater an. Ich habe das ja heute Morgen gesagt, ich hatte einen sehr guten Vater. Und mir Gott vorzustellen als einen Vater, fällt mir sehr, sehr leicht. Und da muss ich sagen, wenn ich in meinem Gebet mir vor Augen halte, dass ich zu meinem Vater im Himmel bete, zu meinem Vater, dann kann ich im Gebet sprechen, so was mir aus dem Herzen kommt. Da brauche ich mir keine Gedanken zu machen, hier hast du eine Krawatte um, kniest du, sitzt du, liegst du, sondern zu meinem Vater hier, meinen leiblichen Vater, konnte ich immer kommen mit meinen Problemen. Ich konnte meinen Vater alles fragen und ich habe den auch alles gefragt. Er hat manchmal einen roten Kopf bekommen. Und als er nach einer Antwort gesucht hat, mir manches erzählt, was ich vielleicht nicht so begriffen habe. Aber mein Vater konnte ich alles fragen. Und den da oben, den frage ich auch alles. Und wenn ich auf manche Sachen heute keine Antwort bekomme oder ich eine Antwort bekomme, die ich nicht begreife, ihr könnt euch sicher sein, wenn ich da oben bin, und das ist mein sehnlichster Wunsch, dass ich dahin komme, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass ich dahin komme, dann werde ich den Löcher im Bauch fragen. Da brauche ich nicht mehr beten, sondern frage nicht direkt. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr auch dieses Verlangen habt, zu Gott so zu reden wie zu einem Freund. Amen.